Willkommen zu einer neuen Folge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und Andreas, tja, die heutige Folge, da haben wir mal eine Frau zu Gast gehabt, die ist, wer zumindest Wirtschaftsnachrichten guckt oder liest, ja schon in aller Munde. Sana Röser, vielen bekannt vielleicht als ehemalige Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer. Wie findest du das eigentlich, dass sich Unternehmer und Unternehmerinnen immer mehr auch politisch äußern?
Ich erinnere mich noch gut, dass sie mal vor ein paar Jahren, da ist sie, glaube ich, ganz frisch gewesen als Verbandsvorsitzende. Da war sie bei uns und da haben wir, glaube ich, mit ihr Facebook damals Interviews gemacht, erinnere ich mich noch.
Stimmt, ja.
Und damals war das schon ganz erfrischend, weil sie ja, das waren so drei junge Menschen, sie, glaube ich, und noch zwei, die sie begleitet haben. Und das war ganz erfrischend. Mittlerweile ist sie ja ein bisschen ins Land gegangen. Sie war, glaube ich, bei Höhle der Löwen und hat schon eine dezidierte Meinung. Und die sieht man auch überall auf LinkedIn und überall. Das muss man sich dran gewöhnen und auch wollen, glaube ich.
Ja, kommt immer auf den Standpunkt an, ne? Also ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die genau ihrer Meinung sind, könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ja aber auch das Schöne, dass man dann Verschiedenes abbilden kann. Was ich aber tatsächlich dann ganz gut fand, dass man eben halt mal nicht nur in verkürzten Überschriften oder in Zitaten sprechen konnte, wie man es dann vielleicht manchmal bei Social Media sieht oder wenn wir ein TV-Interview machen, hat man ja häufig auch nur 3 Minuten, sondern dass man mal 30 Minuten hatte, um einfach mal Gedankengänge nachvollziehen zu können und auch Neues zu hören. Zum Beispiel auch bei der Firma, dem Familienunternehmen, wo sie mit unterwegs ist, zu hören, was die schon machen, um klimaschonender zu produzieren.
Ja, das fand ich auch interessant, weil die machen ja Stahlbetonröhren. Das ist natürlich Old Industry vom Besten. Und zurzeit läuft ja so ein bisschen so ein, naja, nicht Bashing, aber die einen wie CDU und Co. wollen die alten Industrien schützen und wieder stark machen. Andere Seite will eher Klimaschutz und neue Technologien. Also da gibt es ein, und das war auch interessant zu hören, wie sie das sieht, ne? Dass sie da vereinnahmt werden so ein bisschen. Ne? Also die Frage war ja auch, da könnt ihr ruhig gespannt sein mal auf die Antwort.
Ja, total. Und überhaupt auf das ganze Gespräch, würde ich sagen. Und dann hören wir da doch jetzt mal rein.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Mein erstes Handy, ich glaube Nokia 3210.
Welche App nutzt du am meisten?
Am meisten tatsächlich Spotify und Instagram.
Okay. Welche technologische Superkraft hättest du denn gerne?
Auch wenn ich so einen Teil künstliche Intelligenz in mir hätte, wäre schon super.
Sehr gut. Wer ist denn aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Oh wow, okay, da muss ich jetzt kurz mal überlegen. Nach wie vor Elon Musk, auch wenn er die letzten Wochen für viel Wirbel gesorgt hat, ist ein großartiger Tech-Vordenker und Unternehmer.
Ja.
Okay. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Erleichterung.
Wer sich erleichtert fühlt von Digitalisierung, das ist Sana Röser. Schön, dass du da bist, zugeschaltet. Wir haben uns jetzt auch schon ein paar Monate nicht gesehen, von daher schön, dass es jetzt digital heute klappt. Hallo.
Hallo, freue ich mich auch riesig über die Einladung, um mit euch heute zu sprechen.
Hallo.
Sehr gerne. Und ich stelle dich jetzt einmal ganz kurz vor, wer dich nicht kennt, aber ich fürchte, ich muss ein bisschen raffen, weil deine Vita ist einfach zu lang. Man kann es nicht anders sagen. Du hast mal BWL studiert. Internationale Betriebswirtschaftslehre, wenn, dann wollen wir natürlich komplett bleiben. Du bist im Familienunternehmen, also ne, von deiner Familie natürlich unterwegs. Darüber sprechen wir gleich noch etwas länger. Da bist du auch schon Mitglied der Geschäftsführung seit langem, machst aber noch eine ganze Menge andere Sachen. Du bist im Aufsichtsrat bei Vielmann, du warst Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer bis November 2023. Du bist Mitglied im Beirat bei der Deutschen Bank, wenn ich das richtig gesehen habe, und noch einiges anderes, Spiegel-Bestseller-Autorin auch noch, Speakerin, viel unterwegs, viel präsent auch in den Medien, also äußerst dich viel auch zu politischen Themen und die aktuelle, ja, Initiative heißt, meine ich, Unternehmer in Bewegung, nicht wahr?
Richtig, genau.
So, also eine Menge los. Das ist immer diese dämliche Frage, aber wie machst du das? Eigentlich so, aber man kann es ja trotzdem auch fragen. Du hast ja auch noch ein Unternehmen nebenbei mit deiner Familie.
Tatsächlich, ja. Also ich meine mal, wenn ich dann auch manchmal so eine Vita von mir vorgelesen bekomme, ja, dann macht sie das und macht sie das und macht sie das und dann viele Leute, oh mein Gott, wie funktioniert das alles parallel? Aber tatsächlich, es ist viel und ich muss ehrlich zugeben, natürlich Unternehmerin und aktiv zu sein und Macherin und sich politisch zu engagieren, das bedeutet natürlich auch 7 Tage die Woche sich einzubringen. Das ist auch mal ganz klar und das muss man auch ehrlich und offen ansprechen. Mhm. Meine Woche hat 7 Tage und kommt sehr, sehr häufig vor, dass ich samstags, sonntags auch arbeite, aber das kennen ja andere Unternehmer, Macherinnen und Macher auch. Mhm. Aber ich habe die letzten Jahre gelernt, sehr klar Prioritäten zu setzen. Und vor allem habe ich auch gelernt, Nein zu sagen. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, um sich am Ende nicht zu verzetteln, sich selber auch zu fragen, was will ich eigentlich? Was ist meine Mission? Was will ich unternehmerisch erreichen? Für was will ich mich einbringen? Was bewegt mich? Und das habe ich die letzten Jahre sehr scharf auch gemacht. Und daher bekomme ich das aktuell sehr gut alles unter einen Hut, zum Glück.
Ja, du hast dich auch politisch viel geäußert.
Mhm.
Auch gibt ja noch andere, die sich äußern, weil du gerade so Nein sagtest. Jetzt haben wir ja dummerweise relativ kurzfristig Bundestagswahlen bekommen. Musstest du auch mal Nein sagen auf Ideen von anderen, ob man nicht doch noch eine Partei gründet, die anders ist als andere? Also gab es ja immer mal Ideen. Wir hatten mal den About You CEO hier, der mal gesagt hat, Tarek Müller will aufhören und Politik in die Politik wechseln, vielleicht Kommunalpolitik. Aber da ihr euch, auch die Familienunternehmer, ja sehr viel politisch äußert, aus guten Gründen, wäre es da nicht mal irgendwann sinnvoll?
Ja, da sprichst du echt ein Thema an, weil natürlich, klar, ich hatte das jetzt nicht nur in der Kürze der Zeit, aber die letzten 1-2 Jahre wurde es unglaublich oft diskutiert und auch so verschiedenste Ideen an mich herangetragen. Gerade das Thema Gründung einer neuen Partei und eigentlich muss jetzt wirklich ein Ruck durch Deutschland gehen. Wir müssen etwas anders machen. Parteistrukturen müssen sich ändern und. Und dann, ich habe ja tatsächlich, Frauke, du hast es vorhin erwähnt, Ende letzten Jahres im Herbst eine neue Initiative, eine neue Bewegung ins Leben gerufen, bewusst keine Partei, sondern eine Bewegung, ein Zusammenschluss von Unternehmerinnen und Unternehmern, das heißt Familienunternehmer, aber auch Start-up-Gründer, kleine mittelständische Handwerksbetriebe, Bäckereien, also von dem Großen bis zu dem Mittleren und Kleinen, weil wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt einmischen. Wir sehen jetzt die Lösung nicht in einer neuen Parteigründung, sondern wir glauben und sind der Überzeugung, dass wir unsere Stimmen jetzt bündeln müssen. Und deswegen sind wir letzten Herbst gestartet mit dem Ausruf auch, und das finde ich unglaublich wichtig, auch in der jetzigen Zeit, was braucht's eigentlich? Wir brauchen einen Neustart für unser Land und vor allem auch eine Zukunftsvision. Und wir müssen, und das ist etwas, was mich wahnsinnig besorgt, aktuell, aber auch schon die letzten Monate, die Art und Weise, wie wir miteinander reden, also auch die Tonalität, die Aggressivität. Ja. Ich würde es wirklich auch schon benennen, als wir stecken gerade in einer Klimakrise der menschlichen Art. Also wir sind aggressiver im Umgang, wir nehmen so diese Trump-Tonalität an, die Ränder werden stärker und unsere Gesellschaft splittet sich so dramatisch in Schwarz und Weiß, dass man dagegen etwas unternehmen muss. Und das war auch dann der Startschuss für Unternehmer in Bewegung. Und wie gesagt, wir haben uns bewusst entschieden, keine Partei zu gründen, sondern uns zusammenzuschließen und voranzugehen und laut zu sein.
Ja, der Thünkram ist ja da schon fast das namenlose Beschimpfung, die man dann vielleicht hier und da so hört. Du hast jetzt auch gesagt, man braucht irgendwie, ich kann dich gar nicht mehr genau zitieren, einen Neustart für das Land, ne?
Mhm.
Das sind natürlich immer so, ja, Forderungen, die lassen sich immer sehr leicht sagen und ich kann die auch total nachvollziehen. Aber was heißt das konkret?
Ja, also für mich bedeutet ein Neustart einen klaren, konsequenten und auch mutigen Politikwechsel, der wirklich pragmatisch und vor allem auch ideologiefrei ist, weil wir haben in den letzten Jahren sehr viel ideologiegetriebene Politik erlebt. Das heißt für mich eigentlich ganz konkret runtergebrochen, Punkt 1, Deutschland braucht eine Zukunftsvision. Also wir müssen uns wirklich die Frage stellen, wo will unser Land eigentlich hin? Was ist unsere Agenda zum Beispiel 2030, 2035 für die Zukunft? Also ich war als Beispiel, das ist mir wahnsinnig stark aufgefallen, ich war die letzten 2 Jahre sehr viel auf Reisen. Ich war sehr viel auf Delegationsreisen in verschiedenen Ländern unterwegs und habe mir andere Länder bewusst angeguckt. Also vom Westbalkan bis hin nach Vietnam. Ich war in Saudi-Arabien. Und was so interessant und bemerkenswert in diesen Ländern ist, du spürst einen wahnsinnigen Aufbruch. Du spürst Bock auf Zukunft, Bock auf Leistung. Eine junge Generation, die etwas erreichen will und die da nicht rumdiskutieren über Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche und was weiß ich. Wir sind natürlich bei uns in Deutschland schon sehr in der Wohlstandsdebatte angekommen. Diesen Spirit, also von wirklich vom Taxifahrer, der sagt, ja Mann, wir bringen dieses Land hier auf Vordermann, da hat irgendwie jeder Lust. Und wir müssen es schaffen, die Menschen in unserem Land wieder für Deutschland zu begeistern, dass sie auch stolz darauf sind. Und ich glaube, dass dieser wirtschaftliche Neuanfang nur mit einem Stimmungswechsel in der Gesellschaft gelingen kann. Also neues Mindset und vor allem auch, ich glaube, dazu gehört auch eine Anerkennung und eine Wertschätzung für die Menschen, die in unserem Land wirklich den Karren ziehen. Das sind die Arbeitnehmer, das sind die Unternehmer, das sind die Menschen mit Fleiß und Risikobereitschaft. Und ein zweiter Punkt ist, dass mir auch wirklich unter den Nägeln brennt, ist, dass die zentralen Versprechen unseres Staates wieder erfüllt werden müssen, damit die Bürger auch wieder Vertrauen zurückgewinnen an den Staat. Das heißt, wir brauchen weniger Staat und mehr Markt. Wir brauchen vor allem auch keinen Staat als Erziehungsberechtigter. Ja, das haben wir ja die letzten Jahre echt wahnsinnig stark erlebt, dass uns der Staat vorschreiben will, wie wir zu leben und zu arbeiten haben. Und das sind unglaublich wichtige Punkte, die, glaube ich, übergeordnet unglaublich wichtig sind. Und vor allem, dass wir, und ich meine, ich spreche jetzt als junge Nachfolgerin von einem Familienunternehmen. Ich bin ja, oder wir sind seit 101 Jahren jetzt im Tiefbau. Ja, wir produzieren Stahlbeton, Rohre und Betonfertigteile. Also wir sind so wirklich klassische Industrie, klassischer Produktionsbetrieb. Mhm. Und wir müssen wirklich, und unsere neue Regierung muss schauen, dass ich und wir als Unternehmer hier überhaupt am Standort Deutschland eine Zukunft haben.
Mhm. Genau darüber können wir jetzt auch mal reden, über euren Firmennamen könnte man auch mal reden, Karl Röser und Sohn und Tochter oder Enkelin.
Das
oder?
Ist eine Marke, das ist eine Marke. Karl Röser und Sohn ist unsere Marke und ich bin so stolz drauf. Und für mich persönlich braucht es da gar keine Änderung. Also ich finde es groß.
Ja, ich weiß,
ich finde es groß. Ja. Nein, aber ich finde es großartig, dass jetzt in der, sag ich mal, 4. Generation dann natürlich das erste Mal auch in unserer Firmengeschichte dann eine Frau ans Ruder kommt, ja, weil wir brauchen auch andere Perspektiven, andere Herangehensweisen etc. Aber im Generellen finde ich das sowieso richtig toll, dass man bei vielen Familienunternehmen in Deutschland sieht und vor allem auch bei Familienunternehmen in sehr männerdominierten Branchen, dass immer mehr Frauen und junge Frauen übernehmen, finde ich echt toll.
Und wo seid ihr da gerade? An welchem Punkt?
Also ich persönlich, bei uns ist es so, mein Papa leitet das Unternehmen aktuell noch in 3. Generation. Ich bin vor über 10 Jahren bei uns in die Unternehmensgruppe eingestiegen und habe erstmal, ich glaube, das kennen auch einige Familienunternehmer oder Nachfolger, erstmal so ein bisschen geübt und geprobt, ob das überhaupt funktioniert, mit meinen Eltern und meinem Vater zusammenzuarbeiten. Und aktuell befinden wir uns an dem Punkt, dass ich aktiv in unserer Unternehmensgruppe praktisch arbeite, aktiv bin und mein Vater leitet das Unternehmen noch. Ja, und in den nächsten Jahren, aber dafür gibt es noch keinen definierten Zeitpunkt, werde ich in das Unternehmen einsteigen und hoffentlich dann auch irgendwann an die 5. Generation übergeben.
Ja, da kann ich nur empfehlen, die erste Folge dieses Jahres zu hören, Gerda Söhngen. Da kannst du dir auch gerne mal anhören. Mhm. Auch eine ganz bunte Geschichte einer Nachfolgerin und sehr, naja, ein bisschen anders und ein bisschen verrückter, aber schön und erfolgreich. Aber ich wollte eigentlich auf die Stahlbetonrohre nochmal angehen. Wir haben aktuell eine Diskussion, ich sag mal, ein Kanzlerkandidat, der da so ein bisschen in die Richtung geht, bevor wir Klimaschutz machen, müssen wir doch erstmal an die Industrie denken und die retten, so ungefähr. Ne? Das war so ein bisschen die Stahl. Jetzt bist du auch in einer Industrie, die könnte man vom Namen her schon Stahlbetonrohre.
Mhm.
Das hört sich nach, ja, da geht's um Stahl, um Beton. Ja, das die Sachen, die uns eigentlich nach vorne gebracht haben, ne? Nach dem Krieg, da musste viel aufgebaut werden. Stahl sowieso. Und jetzt sind wir in so einer Umbruchphase. Es gibt so viele moderne Technologien von, auch Klimatechnologien von, ich will gar nicht von Wind und Solar. Es gibt noch so viele andere Sachen, die eine Rolle spielen. Wo seht ihr euch da? Lasst ihr euch da gerne vereinnahmen von wegen wir gegen die und so? So hört sich das ja schon manchmal an, ne? Wir, die alten Industrien kämpfen gegen die neuen. Aber das kann's doch nicht sein. Das ist ja wieder ideologisch getrieben. Finde ich.
Ja, also natürlich, klar. Also gerade die letzten Jahre, wo die Rufe nach mehr Klimaschutz und Klimaneutralität immer lauter wurden, sind natürlich solche Branchen wie unsere sehr stark in den Fokus gerückt. Ja, also das Thema Zementherstellung, Beton und was alles mit Bauen zu tun hat und wie schafft man es da auch eine Transformation und einen Wandel hinzubekommen.
Mhm.
Und natürlich war das auch, also ich saß viel auf Bühnen und in Formaten auch mit Vertretern von Fridays for Future und wie die verschiedensten Organisationen heißen und habe da auch wirklich heftig diskutiert. Bei uns ist es so in der Branche, es ist ja nicht so, als hätten wir jahrelang irgendwie geschlafen und nichts gemacht. Als Beispiel das ganze Thema, also wir produzieren jetzt selber keinen Zement, sondern wir nutzen es für unsere Produkte. Aber natürlich muss die Branche sich auf die Zukunft einstellen. Und schon vor über 10 Jahren hat zum Beispiel die Branche begonnen, nach Alternativen für Zement zu forschen. Das heißt, da wurde wahnsinnig viel auch Geld investiert, um zu schauen, wie könnten wir in Zukunft Betonrohre, wie könnten wir in Zukunft auch Zement, die Zusammensetzung anders gestalten, damit wir dem Klima nicht schaden, beziehungsweise dass wir einfach auch mit dem CO2-Ausstoß bei der Produktion runterkommen. Und das ist tatsächlich über Innovationsgeist und Geld in die Hand nehmen und schlauen Tüftlern und Denkern gelungen, dass wir zum Beispiel jetzt bei uns im Unternehmen und auch in der Branche ein Ersatzstoff für Zement gefunden haben, dass wir den Ausstoß um über 70% reduzieren können.
Mhm.
Das heißt, also es ist nicht so, dass wir nichts getan haben die letzten Jahre, weil ich meine mal, das ist in unserem Eigeninteresse, auch in meinem als Nachfolgerin, die hoffentlich die nächsten 20, 30 Jahre dieses Unternehmen noch am Standort Deutschland führt, zu überlegen, wie schaffen wir die Transformation. Und was aber am Ende, wenn wir jetzt auf unsere Branche blicken, wirklich ein Problem ist, und es geht, glaube ich, auch anderen Branchen so, die dann CO2-neutralere Produkte zum Beispiel auf den Markt bringen oder produzieren oder entwickeln, dass dann aber am Ende auch der Kunde bereit sein muss, das zu zahlen. Weil zum Beispiel unsere Produkte sind dann und unsere Kunden sind Kommunen und Städte, sind dann am Ende teurer als die regulären Betonrohre, die man sonst so kennt.
Hm.
Also da muss natürlich dann auch am Ende der Kunde oder der Staat oder wer auch immer der Abnehmer ist, sagen, okay, ich bin bereit, auch diesen Mehrpreis für Umweltschutz zu zahlen. Und das geht ein bisschen schleppend voran. Aber ich glaube, das kennen auch andere Branchen.
Hm. Und wie könnte man das aus deiner Sicht ändern? Müsste man dann die konventionellen, schädlicheren Produkte teurer machen, nochmal durch eine andere CO2-Abgabe oder durch was auch immer? Oder wäre das dann aus deiner Sicht wieder ein zu starker Eingriff in den Markt?
Ja, also natürlich wollen wir weg von diesen Eingriffen, dass uns praktisch die Regierung sagt, wie wir zu wirtschaften haben, wie es besser läuft, weil am Ende, wie gesagt, ist der Markt entscheidet, ja. Und ich glaube, was unglaublich wichtig ist und was natürlich auch reinspielt bei Produktion, Industrieunternehmen, sind natürlich die ganzen Kosten, die man auch drumherum hat.
Mhm.
Ja, das sind also praktisch die ganzen von Energie- und Stromkosten, die Standort Standortkosten im Generellen, die Arbeits- und Kosten, die wir hier am Standort Deutschland haben, das spielt ja alles auch in die Produktion, in das Endprodukt mit rein. Und wir sollten, und das ist auch etwas, wo ich ganz klar für appelliere, und da spreche ich ja nicht nur für unsere Branche, sondern im Generellen, wir brauchen hier, und deswegen sind wir ja auch so laut und mischen uns ein, wir brauchen schnellstmöglich ein Politikwechsel, dass wir Rahmenbedingungen hier in Deutschland haben, dass die Unternehmer nicht die Koffer packen und sagen, okay, ich hatte genau so ein Gespräch erst wieder gestern Abend. Also ich saß in einer Unternehmerrunde und da wird diskutiert, und das muss man sich wirklich vorstellen, überlegen, da wird diskutiert, dass sich das einfach das Wirtschaften hier am Standort Deutschland nicht mehr lohnt, egal in welcher Branche. Und wie viel Zeit man jetzt praktisch noch braucht, um den Standort zu verlagern. Mhm. Wo ich jetzt als, ich bezeichne mich als Patriotin, ich will hier am Standort Deutschland bleiben. Ich kämpfe dafür, aber das ist gerade aktuell unglaublich schwer, weil wir kennen natürlich nur die lauten Fälle. Ja, da, wir bekommen mit, VW baut Stellen ab oder Automobilzulieferer wie Mahle etc. Familienunternehmen machen zu, wir haben wahnsinnig viele Insolvenzen und dieser Hilferuf irgendwie wird nicht gehört. Und da mache ich mir viel mehr Sorgen, und wir wissen doch, was zu tun ist, und ich verstehe nicht, warum wir es nicht anpacken und diese Stellschrauben drehen, um auch wirklich hier am Standort Deutschland weiter Wohlstand zu haben, die Arbeitsplätze zu sichern, mit den Lohn- und Arbeitskosten runterzugehen, die Steuern zu senken, die Unternehmer machen zu lassen, vor allem mehr Vertrauen in die Wirtschaft und in die Unternehmer zu haben.
Ja, das ist sicher kompliziert. Ich glaube, es aber auch eben die Welt ist auch eine andere. Da muss man wahrscheinlich der Politik auch ein bisschen, dass es eben nicht, viele der Politiker sind schon etwas älter, die leben noch in dieser Zeit, wo es also schön einfach war, ich baue eine Leitung nach Russland, dann kriege ich das Gas geschenkt, alles supi, mache ein bisschen Kurzarbeit, wenn es mal schlechter läuft, und dann läuft es wieder rund. So war es ja bisher, ne? Mal ganz knapp und knirsch auf den Punkt gebracht. Mhm. Jetzt ist es eben nicht mehr so einfach, ne? Ich kriege nicht einfach Strom irgendwo günstig her, das funktioniert nicht, ne? Den muss ich teuer aus Dänemark oder Norwegen beziehen, oder ich schmeiße alle meine Kohlekraftwerke an. Das will irgendwie auch keiner. Also es ist nicht ganz so einfach, ne, wie viele manchmal so meinen. Ja, klar, Steuern kann man senken, aber dann wieder, ja, dann steht der Staat wieder da vor seiner Schuldenbremse, ne?
Ja, aber da muss ich eben auch sagen, ich habe vorhin erwähnt, wir müssen uns lösen von Ideologien. Mhm. Was wir natürlich auch in unserer letzten Regierung jetzt erlebt haben, war eine sehr stark grün getriebene Ideologie, die wir verfolgt haben. Also wie kann man wirklich Atomkraftwerke, die letzten, abschalten in einer Situation, wo wir keine Stabilität haben für sichere Energie? Ich meine mal, man muss dann auch pragmatisch sein und sagen, okay, schauen wir uns die aktuelle Situation an. Was ist jetzt zu tun, dass die Energiepreise bei uns nicht durch die Decke gehen, dass sich's kaum mehr einer leisten kann, weder privat, die Bürger noch die Unternehmen, und uns unserem eigenen Land schaden? Da muss man doch pragmatisch sein und pragmatische Entscheidungen treffen. Und nicht nur, weil man sagt, okay, wir haben irgendwann mal beschlossen, wir schalten jetzt die Atomkraftwerke ab. Was ich finde, ein absoluter Fehler war, zu denken, wir haben hier genug Sonne und genug Wind. Hauptsache ist irgendwie grün. Das ist für mich so ein Schwachsinn. Das muss man halt auch ehrlich ansprechen. Und da muss natürlich, klar, sitzen bei uns in der Regierung vielleicht eher Ältere als Jüngere. Da würden wir uns natürlich auch mal so ein bisschen ein paar jüngere Köpfe wünschen, frische Impulse. Aber wir brauchen da auch einfach mehr Pragmatismus. Und wir brauchen gesunden Menschenverstand. Und wir müssen uns wirklich auch auf neue Situationen einstellen und nicht einfach unser Ding durchziehen und vor allem nicht ideologiegetrieben.
Was ist denn, also du hast jetzt schon gesagt, was du forderst, was mich so ein bisschen, also ich höre beim Wahlkampf auch so, aber trotzdem wenig raus, was will jetzt die Partei, was will die Partei, ne? Also bei der AfD lassen wir mal weg, aber so richtig, dass man jetzt sagen könnte, mit diesen drei Maßnahmen möchte die Union das schaffen oder die SPD, das finde ich alles, ist noch alles so ein bisschen sehr vage. Mal geht es um Migration, dann ein bisschen hier um Wirtschaft etc. Die FDP kämpft eh ums Überleben, hatte beim letzten Wahlkampf ja noch diese Digitalisierungsplakate. Die gibt's irgendwie gar nicht. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Hast du da schon ein anderes Gefühl, dass, oder wie geht's dir, wenn du da auf Unternehmersicht drauf schaust? Also hast du das Gefühl, da die wissen, was sie machen, oder schwimmen die alle einfach nur und es geht um sich gegenseitig bekämpfen?
Ja, also da sprichst du wirklich einen ganz wichtigen Punkt an, weil ich glaube, das geht ja den meisten von uns so, dass wir uns die Parteien und die Parteienlandschaft anschauen und irgendwie sagen, irgendwie ist es alles gefühlt dasselbe. Ja, ich meine, da gibt's ein bisschen Feinjustierung auf der einen Seite, ein bisschen ein paar andere Programmpunkte jetzt bei einer SPD wie bei einer CDU, aber so wirklich klar, das sind unsere irgendwie Top 5, damit bringen wir unser Land auf Vordermann. Das fehlt mir persönlich auch. Und ich glaube, das fehlt auch vielen Menschen im Land, die Differenzierbarkeit. Also so wie es früher noch war, wo man ganz genau wusste, für was steht eine FDP, eine CDU, eine SPD, die Arbeiterpartei. Da wusste man, okay, das ist die Partei für die Arbeiter, für Leistung, wo sich Leistung auch lohnt. Und das ist alles die letzten Jahre wahnsinnig verschwommen und wenig differenzierbar. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen dann oftmals nicht wissen, wo sie ihr Kreuz setzen sollen. Und dann hat man natürlich, sehen wir die radikalen Ränder mit der AfD und mit der BSW, die einfach sehr viel einfacher in der Kommunikation sind, die einfache Lösungsvorschläge haben und sich klar abgrenzen von den, sag ich mal, demokratischen Parteien oder die Altparteien und ein bisschen mehr Orientierung für viele Menschen geben. Und ich glaube, deswegen tun sich einige auch leichter, da ihr Kreuz zu setzen. Und vor allem, was ich auch wahnsinnig gefährlich finde, ist, dass die wirklichen Probleme der Menschen in unserem Land von den Parteien nicht wirklich angesprochen werden oder auch die letzten Jahre nicht angesprochen wurden. Und ich meine, wir wissen, was die Menschen erdrückt und wo ihre Sorgen und Nöte sind, dass sie wollen, dass sie weiterhin ihren Lebensstandard erhalten, ja, dass die Kosten nicht weiter noch durch die Decke schnellen, dass einfach mehr Netto vom Brutto am Ende des Monats übrig bleibt. Die Menschen wollen Sicherheit. Das heißt, sie sind besorgt wegen der Migration und der nicht geordneten Zuwanderung. Ich meine, das sind Probleme, die wir einfach ernst nehmen müssen. Und die letzten Jahre wurde das einfach zu wenig adressiert oder es wurde ignoriert und man hat es anderen überlassen. Und es war ein fataler Fehler. Ja, und jetzt haben wir die Situation, wie sie heute ist. Und ich glaube, dass sich viele Menschen schwer tun, jetzt zu entscheiden, wo setze ich mein Kreuz und wer ist wirklich, welche Partei steht wirklich für Aufbruch und Neuanfang und kann diesen Change jetzt schaffen, den wir brauchen.
Wenn man es jetzt mal umdreht, also die Lage ist ja schon länger schwieriger, ne? Also das ist jetzt nichts, was uns seit 2 Monaten beschäftigt. Und wir haben dann ab und zu auch mal mit Unternehmern gesprochen, zum Beispiel hier aus Köln, IGUS, und dann der benennt auch Probleme, aber irgendwie hat er noch so einen Optimismus, den der verbreitet, ne? Und packt dann irgendwie an und stellt, was haben die da für ein Programm, wo die dann Menschen aus Syrien etc. eine Fachausbildung irgendwie über so einen kurzen Weg ermöglichen etc. und sagt, ja, Bürokratie ist irgendwie Mist, aber wenn man das erstmal, das kann man irgendwie lösen, weil wenn man will, dann geht das schon. Ist uns das auch ein Stück weit verloren gegangen, dass wir da zu viel auf die Politik dreschen, abgesehen davon, dass nun mal Energiepreise etc. hoch sind, aber ist das auch ein Teil der Wahrheit?
Ja, absolut. Also ich meine, wir sehen es ja alle oder wir kennen das aus unserem privaten Umfeld, Familie und jetzt wieder über Weihnachten und so. Ich meine, wir kennen das. Wir sitzen am Tisch und dann schimpfen wir und was alles schief läuft und irgendwie Deutschland geht den Bach runter und irgendwie totale Negativstimmung. Und da haben auch die Menschen und ich selber auch keine Lust mehr drauf. Ja, also ich meine, wir haben jetzt
aber
wirklich.
Aber dann wählen sie ja auch radikaler. Müssten wir nicht auch ihr Unternehmen eine andere Erzählung machen und sagen?
Absolut.
Positiver auf Deutschland schauen und sagen, hey, wir sind ein tolles Land,
absolut.
Wir haben mega Arbeitsplätze für euch, kommt zu uns.
Genau, absolut. Genau, also ich finde, es ist ein wichtiger Punkt einerseits zu sagen, okay, das sind unsere Probleme und die sind bekannt, unsere Herausforderungen. Aber es bringt nichts, wenn wir jetzt nur jammern und meckern, das tun wir sowieso schon genug, sondern wir brauchen jetzt einen Aufbruch und wir müssen die Ärmel hochkrempeln, wir müssen alle mit anpacken. Natürlich ist es vielleicht anstrengend, aber das brauchen wir jetzt für unser Land und wir können es schaffen. Und deswegen auch, was ich vorhin angesprochen habe, Dafür brauchst eine Vision, dafür brauchst ein Narrativ, dafür brauchst ein Zielbild für Deutschland. Wir krempeln jetzt die Ärmel hoch. Wir haben ein großartiges Land. Wir wollen wieder Weltspitze werden. Und dafür sind A, B, C diese Punkte, Agenda-Vorschläge, Lösungsvorschläge, die wir machen und die wir jetzt auch konkret angehen. Und das ist unglaublich wichtig, weil das passiert gerade aktuell nicht. Und das ist auch etwas, der Grund auch mit diesem Optimismus, mit einer neuen Tonalität, mit einem positiveren Bild für die Zukunft, in dieses Jahr zu starten, vor allem auch von mir und Unternehmer in Bewegung, dass wir einfach wieder Lust auf Zukunft haben, und das brauchst, und wir sind ein großartiges Land, wenn wir uns überlegen, wie das die letzten Generationen, unsere Urgroßeltern und Großeltern und Eltern haben dieses Land aufgebaut. Wir haben uns zu diesem Wohlstand gebracht. Und wir haben diese unglaubliche Chance, das weiterzuentwickeln. Aber wir müssen einfach jetzt kämpfen dafür. Und es bedarf ein bisschen Anstrengung. Da muss jeder mitmachen.
Mhm. Ja, wie kämpft ihr denn im Unternehmen, dass ihr das durchhaltet? Wie du ja vorhin andeutest, wenn man so durch den Blätterwald geistert, dann könnte man die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich ein Haus in Norwegen kaufen. Aber wie schafft ihr das im täglichen? Ihr müsst eure Stahlbetonrohre ja vertreiben, weil du vorhin sagtest, zum Beispiel die Kommunen und so. Die Kommunen haben es doch in der Hand, eure Produkte zu nehmen und nicht die anderen. Sie müssen nur die Ausschreibung zum Beispiel anders gestalten und da sich ein bisschen Mühe geben, dann geht das schon. Ne? Es gibt Möglichkeiten. Geht ihr da auf die zu und sagt so, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. Wir haben hier ein besseres Produkt als der Chinese da um die Ecke. Oder ich vereinfache das jetzt, aber ja, du weißt es ja besser, wie es funktionieren kann.
Ja, ich meine, der große Vorteil, den wir zumindest haben, ist, dass unsere Produkte nicht Wettbewerber aus China kommen können, weil unsere Produkte zu schwer sind. Unsere Betonrohre, das lohnt sich nicht, da haben wir es immer schon mal geschützt. Nein, aber tatsächlich, das bedeutet natürlich auch für uns als Unternehmen einerseits intern, sage ich mal, optimistisch in die Zukunft zu blicken und zu sagen, yes, Leute, Ärmel hochkrempeln und hier volle Fahrt voraus. Wir sind ein tolles Unternehmen und gemeinsam schaffen wir auch die Transformation und natürlich auch nach außen adressiert an Kunden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das innerhalb von der Wirtschaft in unterschiedlichen Branchen auch macht. Weil am Ende wird es nur so gelingen und nur so schaffen wir wirklich auch den Change und lassen uns nicht mitreißen mit der Negativstimmung. Aber trotzdem müssen wir natürlich immer von Tag zu Tag schauen. Ich meine mal, du hast gerade angesprochen, unsere Kunden sind Kommunen. Wir wissen, wie es gerade aktuell aussieht. Wir haben zwar noch sehr gute Steuereinnahmen, aber wenn sich die Lage weiter so entwickelt, werden natürlich auch weniger Steuern in den Steuerkassen sein, was bedeutet, dass natürlich auch Kommunen und Städte weniger Geld haben für Infrastrukturprojekte. Also das heißt, so auf Dauer sieht man natürlich schon, okay, wenn praktisch unser Land weniger Geld zur Verfügung hat, um in Infrastruktur und Zukunft etc. zu investieren, dann wird es auch natürlich irgendwann uns treffen. Und da muss man einfach mit kalkulieren und sich mit auseinandersetzen. Und deswegen umso mehr gilt es jetzt, dafür einzutreten, dass es eben nicht passiert und dass die Wertschöpfung hier am Standort Deutschland bleibt, damit wir auch Steuern zahlen können und damit wir auch in Zukunft investieren können.
Vielleicht ganz kurz noch Richtung Ende. Mhm. Thema Digitalisierung. Bleiben wir mal bei euch. Ihr seid dann vielleicht einigermaßen repräsentativ, wer weiß, für die Wirtschaft, vielleicht seid ihr auch Vorreiter. Also wir reden da ja immer viel, man muss. Wie viel wurde denn jetzt schon umgesetzt?
Also jetzt zum Beispiel konkret bei uns, wenn ich jetzt unser Unternehmen anschaue, da bin ich sehr glücklich und froh drüber, dass mein Vater das schon sehr frühzeitig immer auf dem Schirm hatte, dass es wichtig ist, auch in sehr traditionellen Unternehmen sich zu transformieren, sich zu fragen, wo kann die Reise hingehen, wie müssen wir uns aufstellen, auch digital, welche Tools brauchen wir, um mithalten zu können. Das bedeutet, dass wir auch intern sehr früh angefangen haben, Prozesse, also Arbeitsprozesse von der Produktion mit dem Büro, mit der Verwaltung miteinander zu vernetzen. Also uns so entwickelt haben, dass wir eigentlich von der Automatisierung auf dem Stand sind, wie bei der Automobilindustrie. Und was uns auch irgendwo zu einem Vorreiter in der Branche gemacht hat, Und das verdankt man einfach dann auch, ja, in dem Fall verdanke ich das der Generation von meinem Vater. Und es ist aber trotzdem eine stete Weiterentwicklung. Also es bedeutet, dass man ja da auch nicht müde werden darf, sich überlegen muss, okay, was inwieweit wird jetzt auch künstliche Intelligenz unsere Branche verändern? Was müssen wir uns angucken? Wo müssen wir stärker rein? Aber natürlich auch, wie nimmst du dann das ganze Team und die Mitarbeiter mit? Weil da hat man ja auch immer das Thema, ja, haben dann vielleicht Ängste aufkommen, okay, umso mehr man digitalisiert, umso mehr man in solche Dinge investiert, was bedeutet das für meinen Arbeitsplatz? Das ist natürlich, ich glaube, nicht nur für unsere Branche, sondern im Generellen eine Aufgabe, die wir als Unternehmer und Arbeitgeber dann am Ende auch haben. Aber das gelingt uns sehr gut bis dato. Und da werden wir auch immer weiterhin die Ohren und Augen offen halten, um zu gucken, was machen andere Länder? Was macht unsere Branche, unsere Wettbewerber? Und wo können wir vielleicht auch neue Impulse setzen? Ich glaube, das ist unglaublich wichtig.
Da sparen wir dir zum Schluss die Frage, wie die Wahl ausgeht. Ja. Das musst du nicht orakeln, Dana. Oh. Danke dir.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank euch für das tolle Gespräch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.